Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
An diesem Sonntag steht die erste wichtige Landtagswahl des Jahres an. Baden-Württemberg wählt ein neues Parlament und damit indirekt auch einen neuen Regierungschef. Nach 15 Jahren tritt Landesvater Winfried Kretschmann ab. Der erste und bislang einzige Ministerpräsident der Grünen. Sein designierter Nachfolger, Cem Özdemir, möchte gerne der zweite grüne Ministerpräsident der Geschichte werden und der erste mit türkischen Wurzeln. Etwas dagegen hat CDU-Landeschef Manuel Hagel, der die CDU nach 15-jähriger Abstinenz wieder in die Staatskanzlei zurückführen möchte. Doch die CDU, in den Umfragen lange deutlich in Führung, hat diesen Vorsprung kurz vor der Wahl eingebüßt und muss auf den letzten Metern doch noch um den sicher geglaubten Wahlsieg zittern. Was ist aus CDU-Sicht schiefgelaufen? Woran wird sich die Wahl entscheiden? Und was könnte dieser Auftakt für die restlichen 4 Landtagswahlen sowie für die Reformagenda im Bund bedeuten? Darüber möchte ich heute sprechen mit Christopher Ziedler aus dem Hauptstadtbüro des Tagesspiegels, der zuvor lange für die Stuttgarter Zeitung geschrieben hat und die Geschehnisse in seiner baden-württembergischen Heimat noch immer aufmerksam beobachtet. Lieber Christopher, schön, dass du heute bei mir bist. Wir befinden uns ja im Wahlkampf-Endspurt. Am Sonntag sind die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und auf den letzten Metern ist aus diesem Wahlkampf ja doch noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen geworden zwischen dem designierten Kronprinzen Cem Özdemir von den Grünen und seinem Herausforderer Manuel Hagel von der CDU. Vor einer Woche ungefähr gab es die Schocker-Umfrage, 27% Grün, 28% Schwarz, die Tendenz zu dem Zeitpunkt ganz klar grün. In den letzten Umfragen lag es dann zumindest wieder ein bisschen weiter auseinander. Ich glaube 2-3 Punkte. Hättest du vor ein paar Wochen erwartet, dass es noch so eng wird?
Ja, ist immer schwer, sowas zu prophezeien. Man hat mitgekriegt, dass die Grünen nervös wurden und die CDU über lange Zeit immer selbstsicherer, weil die Umfragen ja wie festbetoniert schienen. Und gleichzeitig weiß man ja von den vergangenen Landtagswahlen oder überhaupt Bundestagswahlen, dass es einen Trend gibt hin zur immer späteren Entscheidung oder überhaupt, dass sich die Wählerinnen und Wähler damit befassen, mit so einer Wahl, die bevorsteht. Also es ist immer später, manchmal erst so in der Woche oder zwei vorher, dass sie sich gucken, wer oder sich konkret mit dem Kandidat oder der Kandidatin befassen. Insofern musste man schon noch irgendwie mit Bewegung rechnen. Und gleichzeitig ein zweiter Trend, den es ja gibt und gab, ist dann, dass sich Rally around the flag, wie man so schön sagt. Also in schwierigen Zeiten schart man sich um den Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin. Gibt's jetzt in dem Fall nicht. Also war die große Frage, wer wird denn jetzt eher das Erbe von Winfried Kretschmann? Wem traut man das zu? Und natürlich kann man oder konnte man damit rechnen, vielleicht aus grünen Sicht oder musste man befürchten aus CDU-Sicht, dass das irgendwie beim älteren und erfahreneren Kandidaten irgendwie einzahlt. Das ist jetzt, glaube ich, das, was man sieht, zumindest auf dem niedrigen Niveau. Hm.
Na, Özdemir hat ja auch die, sage ich mal, das junge Alter von Hagel ziemlich ausgenutzt mit den Wahlplakaten. Ich glaube, auf einem stand, nie war Erfahrung so wichtig wie jetzt.
Das genau, das hat er, glaube ich, ganz, ganz geschickt gespielt. Natürlich versucht die CDU, ihn da auch zu attackieren. So, also Alter heißt ja nicht unbedingt Erfahrung und im Ministeramt in Berlin heißt auch nicht, dass man es großartig gemacht hat automatisch. Aber natürlich muss man sagen, der Kandidatenfaktor ist natürlich da und Cem Özdemir ist in Baden-Württemberg schon angesehen, auch weit in die bürgerliche Mitte hinein. Also dass das ein Faktor werden würde, das wusste auch die Union oder weiß auch die Union. Die setzt halt darauf, dass sie quasi nach diesen vielen, vielen Jahren Kretschmann, den haben sie immer so als Art politischen Außerirdischen betrachtet, der einfach eine Klasse für sich ist, an den sie nicht rankam. Und da ist natürlich die Hoffnung oder versuchen quasi den Cem Özdemir, sag ich mal, so ein bisschen auf Normalmaß zu stutzen, während man den Kretschmann ja selber quasi anerkennend immer Lob gezollt hat oder anerkennen musste, dass der das einfach gut macht. Mhm.
Du warst zuletzt ein bisschen im Land unterwegs. Wie ist die Stimmung bei den Menschen in Baden-Württemberg? Welche Themen beschäftigen die Leute jetzt so kurz vor der Wahl?
Naja, also tatsächlich war ich bei der eigenen Verwandtschaft, da war es jetzt gar noch gar kein so großes Thema tatsächlich, die Wahl. Wenn du aber natürlich mit Leuten sprichst, die da im Job sind und auch ich habe sozusagen in meinem privaten Umfeld, aber jetzt auch jobmäßig mit einigen Leuten in der Automobilindustrie oder in der Zulieferindustrie gesprochen. Und da ist schon, muss ich echt auch sagen, da war ich schon auch nochmal überrascht oder beeindruckt davon, wie krass sozusagen die Sorge ist und wie mies so die Auftragslage und die Erwartungslage in den Firmen ist. Also das ist schon heftig. Ich habe zum Beispiel mit einem von klassischen Zulieferer gesprochen, der hat irgendwie gesagt hat, wir sind seit der Corona-Zeit in Kurzarbeit. Auftragslage ist desaströs. Wir werden so irgendwie über Wasser gehalten künstlich und wissen nicht, ob am nächsten Tag wieder der Geschäftsführung kommt und den nächsten Sparplan vorlegt. Und du hast halt eben die großen Autobauer, Daimler und Porsche, deren Auftragslage eben auch sehr schwierig ist. War zum Beispiel auf dem Rathaus in Sindelfingen, habe da mit dem Oberbürgermeister gesprochen. Gewerbesteuereinbruch auf ein Zehntel dessen, was sie 2023 hatten. Also die Krise ist schon da in dem Bereich. Das ist natürlich nicht alles. Also auch das Autoland Baden-Württemberg hat ja schon ein paar Strukturwandel hinter sich. Es gibt großes Medizintechnik-Cluster und so. Also es ist jetzt auch nicht alles Elend, aber natürlich ist ja gar keine Frage. Es macht auch und kratzt auch so ein bisschen den Stolz an bei den Leuten. Und in so einer Lage ist klar, dass zum Beispiel auch IG Metall-Leute davon berichtet haben, dass auch AfD bei ihnen natürlich ein Thema ist. Und also insofern schon, denke ich, eine große CDU-Leute berichten auch von einer großen Ungeduld, wenn es jetzt darum geht, wann kommt denn, was ihr uns versprochen habt, eigentlich mal bei uns an.
Also ich meine, das sind jetzt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Lass uns vielleicht erstmal bei der CDU bleiben, bevor wir auf die AfD schauen. Würdest du sagen, die CDU hat ja einen ziemlichen Vorsprung verspielt in diesem Wahlkampf. Ich glaube, im November waren es irgendwann mal 15 Prozentpunkte vor den Grünen. Da lag die AfD sogar noch auf Platz 2 vor den Grünen. Sind diese ausbleibenden Wirtschaftsreformen im Bund und auch diese verschiedenen Vorschläge, die jetzt so in den letzten Wochen und Monaten von CDU-Seite kamen, ist das der Hauptgrund, warum die CDU doch nochmal kurz vor der Zielgerade zu scheitern droht?
Ich würde auch denken, dass es wahrscheinlich eine Kombination ist. Also erstens spielt es sicher eine Rolle und haben auch viele CDU-Wahlkämpfer beklagt, dass der Rückenwind jetzt nicht, zumindest wenn es jetzt um die Wirtschaftspolitik geht, nicht der allergrößte ist. Also die versuchen natürlich jetzt auch den Friedrich Merz als denjenigen herauszustellen und da ist ja auch was dran. Außenpolitik ist auch Wirtschaftspolitik, wenn ich mich für Freihandelsabkommen einsetze und wenn ich mich vielleicht auch für eine andere Form des Verbrennerverbots einsetze, da kann man natürlich sehr drüber streiten, ob das zielführend ist oder nicht. Nichtsdestotrotz kann man das in Baden-Württemberg verkaufen als sozusagen auf europäischer Ebene und auf der globalen Bühne mache ich was für das Autoexportland Nummer 1. Also diese Karte versuchen sie zu spielen und das nehme ich auch an, dass sich das ein bisschen vermittelt. Natürlich hätten sie wahrscheinlich darauf gehofft, dass Merz jetzt diese Woche von Trump zurückkehrt mit einer Zolleinigung. Mhm. Sagen, liebe Autoindustrie, die Zölle kommen jetzt doch nicht. Das ist ihm leider nicht gelungen. Aber sage ich mal, diese Karte kann man schon spielen. Ein anderer Punkt ist natürlich, innenpolitisch sind natürlich die Erwartungen oder wenn es jetzt um einfach Wirtschaftsreformen im Inland geht oder was der Bundestag beschließen könnte, dann sind da die Erwartungen von CDUlern und Mittelständlern in Baden-Württemberg sicherlich noch nicht erfüllt. Also da, und das ist natürlich auch, sage ich mal, ein kommunikatives Problem. Wenn es jetzt um die ganzen Sozialreformen geht, wenn es jetzt darum geht, irgendwie Arbeitgeberanteile bei den Sozialversicherungen irgendwie in Grenzen zu halten, dann mussten die jetzt immer sagen, na, die ganzen Kommissionen, die tagen jetzt und kommen dann im März und im Frühjahr und irgendwann machen wir dann irgendwann im Laufe dieses Jahres eine Reform, ist natürlich nicht die geilste Kommunikation, um es mal so zu sagen. Also da sind sie, das ist sicherlich ein Punkt und der andere ist sicherlich einfach der Kandidat. Ich glaube, dass tatsächlich, dass der kommt da irgendwie ganz sympathisch rüber und ich glaube, vor den kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, in dieser einen Schockumfrage war ja dieses ein möglicher Effekt seines Videos da noch gar nicht richtig drin. Insofern ist es, glaube ich, ein bisschen diese Schockumfrage, denke ich mal, hauptsächlich oder unabhängig davon zu sehen, obwohl natürlich die CDU versucht hat, das als Auswuchs einer Kampagne gegen sie darzustellen. Aber in dem Sinne würde ich schon denken, dass es so eine Kombination ist, unerfüllte Reformhoffnungen oder noch unerfüllte Reformhoffnungen und eben ein Kandidat, der im Vergleich zum anderen, wo man nicht so genau weiß, der ist noch unter 40, ist das jetzt sozusagen der, ist das jetzt der, der die nötige Stabilität uns bringt? Ich denke mal, dass das so eine Mischung aus beiden Faktoren sein könnte.
Du hast jetzt das Video schon angesprochen. Es geht da um einen ungefähr 8 Jahre alten Videoclip. Damals war Manuel Hagel noch Generalsekretär der CDU in Baden-Württemberg und hat da von einem Besuch in einer Realschule, wahrscheinlich so 8., 9., 10. Klasse, geschwärmt und von einer Eva mit den rehbraunen Augen. Würdest du sagen, dass das Video den Wahlkampf nochmal ordentlich durcheinander gerüttelt hat? Oder ist das im Endeffekt auch ein Bubble-Thema, was da auf dem Land die Leute gar nicht so sehr interessiert hat?
Also was ich jetzt festgestellt habe, dass zumindest irgendwie alle davon wussten, worum es geht. Also es ist jetzt nicht so, dass es Bubble-Thema in dem Sinne war, dass es nur die Bubble in Berlin irgendwie mitgekriegt hat. Also es haben schon irgendwie alle, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber sehr viele, die ich da getroffen habe, hatten das einfach auf dem Schirm und mitgekriegt. Aber es hat natürlich total polarisiert. Was bedeutet das jetzt? Also einen, die halt da sehr klar sagen, das geht ja irgendwie einfach gar nicht. 8 Jahre alt, sei es drum. Was der da gesagt hat, geht alles gar nicht und hatte ja auch selbst eingestanden, das als Mist bezeichnet. Die anderen, viele Frauen haben dann irgendwie auch darauf hingewiesen, wie kann das sein, dass seine Frau ihn darauf hinweisen muss, dass das nicht okay war und ihm den Kopf gewaschen hat. Und ich habe aber auch mit einigen gesprochen, die das gar nicht so als großes Thema sehen. So 8 Jahre, mein Gott, es ist ja auch nichts tatsächlich passiert. Jetzt hat wurde ja diese Eva auch ausfindig gemacht und hat sich angeblich gar nicht mehr erinnert, was da passiert ist oder was da gesprochen wurde und zumindest in der Öffentlichkeit oder nach außen hin irgendwie nicht traumatisiert wurde durch Manuel Hagel. Das wird jetzt irgendwie auch ins Feld geführt, also nach dem Motto, bitte den Strich drunter machen und abgehakt. Aber dass es eine Rolle jetzt nochmal gespielt hat und alle irgendwie drüber diskutiert haben oder viele drüber diskutiert haben, das war, glaube ich, in jedem Fall so. Das kann man irgendwie beklagen, weil es ja, sage ich mal, CDU versucht natürlich zu sagen, hey, es geht doch um viel Wichtigeres, um die Zukunft unseres Landes und so. Aber natürlich ist es eine Charakter- oder eine Persönlichkeits- oder Wertefrage bei einem Kandidaten. Natürlich wird das diskutiert und es ist auch richtig, dass es diskutiert wird.
Hm. Du hast gerade schon den Begriff der Kampagne in den Raum geworfen, der von CDU-Seite aufgebracht wird. Interessanterweise ist das Video ja nicht aus dem Team von Cem Özdemir veröffentlicht worden, sondern durch die grüne Bundestagsabgeordnete Zoe Meyer aus Karlsruhe, immerhin auch Baden-Württemberg, also nicht ganz unbeteiligt. Trotzdem kann sich der Spitzenkandidat natürlich schadlos halten. Ist es schon ein grünes Foulspiel oder sagst du, das ist ein legitimes Mittel im Wahlkampf? Das Video war öffentlich, es ist echt und wenn es vorliegt, dann kann man es auch veröffentlichen.
Im Prinzip würde ich da auch Letzterer dem zuneigen, weil es ist ja, sag ich mal, zu einem professionellen Wahlkampf gehört ja letztlich, also wie heißt es immer, einerseits die Gegneranalyse, aber andererseits auch gucken, wo sind die eigenen Schwachstellen, was könnte gegen uns verwendet werden. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das, was Manuel Hagel in den Jahren seiner politischen Karriere irgendwie alles gesagt hat, dass das nicht irgendwie alles schon mal angeschaut worden wäre oder nochmal durchforstet worden wäre. Also da hätte man sich natürlich einfach einen besseren Umgang gewünscht oder man hätte das, naja, das selbst zu thematisieren wäre es wahrscheinlich ein bisschen viel gewesen, aber einen anderen Umgang oder eine bessere Vorbereitung hätte es da wahrscheinlich geben müssen. Ist das ein Foulspiel? Also natürlich ist es, das am Tag vom Triell da irgendwie zu droppen, ist schon tough, würde ich sagen. Und jetzt wird ja tatsächlich auch wurde jetzt ja auch neu berichtet, dass es irgendwie einen Kontakt oder ein Treffen zwischen Cem Özdemir und der Karlsruher Abgeordneten irgendwie gegeben haben soll, 2 Tage vorher. Jetzt wird man wahrscheinlich da nachfragen, gibt es da doch irgendeinen Zusammenhang? Das muss gar nicht sein, kann sein. Es ist auf jeden Fall hart gespielt, aber ich würde sagen, so eine Auseinandersetzung irgendwie schon auch noch irgendwie legitim. Ein anderer Punkt ist natürlich, weil es so hart gespielt ist, wenn man sich jetzt anschaut, im Augenblick noch ist es ja, wenn es um die Koalitionsoption nach der Wahl geht, könnte es ja wieder schwarz-grün oder grün-schwarz werden. Und da sagen jetzt viele Unionsleute eher, also ehrlich gesagt, mit den Grünen, die so das so krass spielen, finden wir das eigentlich überhaupt nicht mehr lustig, die Vorstellung irgendwie mit denen koalieren zu müssen.
Ja, wobei natürlich man dann sagen kann, das kam ja von den Bundesgrünen und von den aus Klar. Berlin und das wollten wir ja alles könnte gar
man,
nicht.
Könnte man theoretisch, aber das ist zumindest eine Stimmung, die mir mehrfach jetzt begegnet ist.
Aber du hast ja schon den relevanten Punkt gesagt, also wenn man auf die Zahlen schaut, rechnerisch, dann ist das ja eigentlich seit Monaten schon so, dass eigentlich Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz die einzigen realistischen, also ist das einzig realistische Bündnis und wahrscheinlich, wenn sie ähnlich stark sind, wird die Ressortverteilung auch ähnlich sein. Das heißt, im Endeffekt ist die große Frage, um die es bei dieser Wahl geht, ja im Prinzip, wer die Koalition anführt und den Ministerpräsidenten stellt. Da liegt Cem Özdemir in der Direktwahlumfrage deutlich vorne. Ich glaube bei 42 und Hagel bei 21, also das Doppelte. Ist das ein Fingerzeig, dass dann auf den letzten Metern doch noch viele auf das Team Özdemir umschwenken und sagen, wenn wir schon Schwarz-Grün kriegen, dann lieber unter Özdemir als unter Hagel?
Kann ich mir schon vorstellen. Das ist ja genauso dieser Effekt, dass man irgendwie sagt, das ist vielleicht der möglicherweise erfahrenere und das könnte bei dem irgendwie einzahlen, denn wenn die Menschen so einfach ganz banal am Schluss drauf gucken, von wem will ich regiert werden und mit dem Wissen, dass vielleicht die Konstellation ohnehin dieselbe sein könnte wie bisher, könnte das natürlich diesen Effekt nochmal verstärken, dass man sagen, wer soll es denn sein, wer soll denn letztlich da das Sagen haben. Insofern kann ich mir das schon vorstellen, auch wenn die CDU natürlich immer wieder betont, dass das Erbe von Winfried Kretschmann bei Manuel Hagen in den besten Händen sei. Mein Tipp ist tatsächlich, dass Özdemir vorne liegen wird. Aber Ich kann mich natürlich auch täuschen.
Okay. Stark wird auch die AfD werden. Du hast gerade schon eine mögliche Erklärung genannt, dass die Wirtschaftskrise natürlich auch auf die Stimmung im Land drückt und das fördert natürlich die AfD. Langeweile sogar auf Platz 2 hinter der CDU in den Umfragen. Bevor dann Özdemir den zweiten Frühling bekommen hat, ist es die neue Normalität auch im Westen, dass wir uns daran gewöhnen müssen, die AfD als zweit- oder drittstärkste Kraft im Parlament präsent zu haben?
Ja, scheint im Augenblick so. Also ich meine, das ist ja schon bei verschiedenen Landtagswahlen, sei es jetzt in Hessen, auch in Bayern, sind es ja schon sehr, und auch bei den Bundestagswahlergebnissen in den Ländern hat man ja schon wirklich teilweise sehr, sehr hohe Prozentzahlen gesehen und schon, sag ich mal, ostdeutsche Landesverbände oder Parteilandesverbände weisen ja schon lang drauf hin. Es ist nicht nur ein ostdeutsches Phänomen und wähnt euch da mal nicht zu sicher. Und natürlich ist das, wenn die tatsächlich roundabout 20 landen, ist das natürlich schon eine absolute, ein absolutes Brett, wo der, auf den, sag ich mal, oder der dem x-ten Weckruf oder dem allerletzten Weckruf gleichkommen könnte. Aber natürlich, wenn man auf die ostdeutschen Bundesländer schaut, natürlich ist da die Entwicklung schon weiter. Und weshalb, unabhängig davon, wie es jetzt in Baden-Württemberg ausgeht, ist das natürlich, sag ich mal, sicher die noch wichtigere Wahl, die dann dieses Jahr ansteht, auch wenn die CDU natürlich hofft, dass sie quasi mit dem Sieg in Baden-Württemberg, das ist so die Rede von einem Domino-Effekt, den sie dann einleiten könnten und so ein bisschen die Hoffnung, dann wird irgendwie alles gut, wenn wir Baden-Württemberg gewinnen. Aber auch dahinter steht natürlich noch ein sehr, sehr großes Fragezeichen, selbst wenn sie gewinnen würden.
Auf jeden Fall. Sehr spannend zu beobachten bei dieser Baden-Württemberg-Wahl wird auch die FDP. FDP steht in allen Umfragen zuletzt bei 6%, relativ stabil. Es sieht gut aus, dass sie reinkommen könnten auch nochmal von einer schlussartigen Schwäche der CDU profitieren, könnte ein Erfolg im Südwesten der Republik ein Auftakt sein für den Wiederaufstieg auch in Gesamtdeutschland oder ist das schon nochmal eine einzigartige Stärke in Baden-Württemberg, die jetzt vielleicht doch nicht so viele Rückschlüsse für die Bundesebene auch zulässt.
Na, man hat ja, sag ich mal, die letzten Wochen hat man es eher andersrum diskutiert, wenn sie da in ihrem Stammland verlieren, dann ist es endgültig aus für die FDP. Ob man jetzt gleich, wenn sie drinbleiben würden, da gleich eine Renaissance daraus ableiten kann, fraglich, aber zumindest besteht dann noch wieder die Chance. Also wenn sie jetzt zeigen, oder zumindest einer relevanten Zahl von Menschen zeigen können, wir sind die, die immer noch sozusagen die klarsten Reformen versprechen. Und schaut mal an, jetzt habt ihr die CDU im Bund gewählt und da da kommt ja nicht so viel, wie ihr euch vielleicht erhofft habt. Vielleicht denkt nochmal drüber nach, ob nicht wir die bessere Reformpartei sind oder auch für Wirtschaftsreformpartei sind. Insofern, klar, da könnte man dran dann andocken und aufbauen drauf, wenn es in Baden-Württemberg klappen würde. Aber natürlich hätte die da immer noch einen sehr langen Weg vor sich, einfach weil die Leute natürlich noch die Ampelerfahrung im Kopf haben, wo, sag ich mal, der Pragmatismus irgendwie hinten angestellt wurde, den es ja irgendwie auch braucht. Natürlich braucht es ein Wertegerüst und eine Reformbereitschaft, aber ein Pragmatismus in der Koalition, den braucht es eben auch.
Na, und es könnte natürlich dann auch 2 Wochen später in Rheinland-Pfalz wieder die harte Landung kommen, wo man aus der Landesregierung direkt in die außerparlamentarische Opposition vermutlich nach aktuellen Zahlen geschickt wird.
Das ist sehr wahrscheinlich im Augenblick, ja.
Ich habe überlegt, ob wir über die SPD überhaupt sprechen müssen in Baden-Württemberg. Ich meine, Spitzenkandidat ist ja lediglich dadurch aufgefallen, dass er seinen Fahrer zum Pastete holen nach Frankreich geschickt hat. Muss die SPD vor allen Dingen, wenn jetzt so ein Rally-Round-the-Flag-Effekt bei Özdemir kommt, muss die SPD hinten raus sogar noch zittern, reinzukommen?
Die Gefahr besteht, glaube ich, tatsächlich. Also hat ja den Eindruck, dass die Umfragen da schon auf sehr niedrigem, einstelligem Niveau irgendwie ins Rutschen weiter geraten sind. Und das ist natürlich schon brutal. Und, ich kenne den Andreas Stoch jetzt nicht super gut, aber ich kenne ihn auch ein bisschen, eigentlich irgendwie ein total netter, engagierter Kerl. Und dann wirst du aber natürlich mit sowas da irgendwie erwischt. Das ist natürlich für einen SPD-Politiker also wirklich der Super-GAU. Irgendwie so irgendwie als abgehobener Entenpastetenbesteller irgendwie rüberkommst, ist natürlich schon hart. Und insofern, die Gefahr besteht möglicherweise. Ich habe das auch jetzt gerade einfach nochmal den Bogen zu schlagen zu dieser bisschen Reise durch die Autoindustriebetriebe. Wenn man sich diese Wirtschaftsstruktur anschaut in Baden-Württemberg, theoretisch ist das ja eigentlich für die SPD zumindest teilweise gemacht.
Industrieland ist das immer, gerade in einer starken Arbeiterbewegung, sollte es immer eine starke Sozialdemokratie geben.
Genau, es gibt auch noch eine relativ starke IG Metall, hat sich aber halt völlig entkoppelt, sage ich mal, von der Sozialdemokratie über die letzten Jahre. Wenn man jetzt irgendwie schaut, Jahreszahl weiß ich jetzt nicht mal ganz genau, muss, denke ich mal, Anfang der Nullerjahre gewesen sein. Da ist irgendwie, kann mich noch erinnern, Ute Vogt wurde damals irgendwie wegen ihrem mageren Ergebnis von, waren es sogar 30%? Ich weiß es nicht mehr, ich bringe jetzt die Zahlen nicht mehr genau, aber sozusagen Galaxien besser als heute. Da war dann ist einfach natürlich eine andere Zeit, andere Parteienlandschaft. Und trotzdem, da war schon auch mal was da, ist aber halt jetzt irgendwie völlig weggebrochen. Und obwohl, wie gesagt, geht der Industrie schlecht, aber es wäre noch so viel Industrie und so viel Facharbeitertum in Baden-Württemberg vorhanden, dass die SPD da eigentlich Anknüpfungspunkte haben müsste, hat sie aber nicht. Und das ist schon, hat dann irgendwie die CDU geschafft teilweise, aber auch die Grünen und jetzt halt tatsächlich die AfD. Und das ist natürlich schon krass, wenn du siehst, dass es da überhaupt keine richtige Verbindung mehr zu geben scheint.
Meine SPD hofft natürlich oder setzt wahrscheinlich viel, viel stärker auf Rheinland-Pfalz, wo es ja ähnlich wie der Özdemir-Effekt einen Alexander-Schweizer-Effekt zu geben scheint, wobei das in Rheinland-Pfalz ja fast schon Tradition hat, dass die SPD am Wahlabend vorne liegt, obwohl sie in den Umfragen lange hinten gelegen hat. Ich glaube auch Julia Klöckner hatte zweimal sich schon sicher als Ministerpräsidentin gesehen und dann am Ende war es doch Malu Dreyer. Aber in Baden-Württemberg, glaube ich, können wir festhalten, dass die SPD wahrscheinlich auch bei der Regierungsbildung keine Rolle spielen wird.
Also, wie heißt es, Deutschland-Koalition?
Deutschland-Koalition.
Könnte theoretisch noch eine Option werden, wenn sowohl FDP, müssten aber meines Wissens FDP, SPD und Union jetzt noch zulegen. Im Augenblick reicht es, glaube ich, oder je nach Umfrage, reicht es da, glaube ich, noch nicht, aber theoretisch
könnte das... Da ist die AfD auch zu stark für, glaube ich. Also, dass da noch was ins Rutschen kommt, das ist, glaube ich, so ein bisschen Wunschdenken, vor allem von der FDP. Ich glaube, die SPD wäre da gar nicht mal so begeistert von, aber...
Also, in der Union taucht es schon auch auf, einfach weil sie, habe ich ja vorhin erwähnt, irgendwie mit den Grünen, die ja da irgendwie diese böse Kampagne gegen uns fahren, mit denen möchten wir am liebsten nichts mehr zu tun haben. Also, da gibt es auch dieses Wunschdenken, dass man da vielleicht irgendwie den Koalitionspartner wechseln könnte. Aber that remains to be seen, auch eher im Augenblick eher unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, gewählt wird ja erst noch.
Schauen wir mal über den Wahlabend hinaus auf den Montag, der dann in Berlin, wenn dann alle Parteivorsitzende vor die Presse gehen werden und auf die Auswirkungen, die diese Landtagswahl auf die Bundespolitik haben könnte in verschiedenen Szenarien. Ich glaube, sollte die CDU das ganz knapp noch schaffen, wäre sicherlich mehr Erleichterung als Triumphgeheul zu vernehmen aus dem Konrad-Adenauer-Haus, wenn dieser eigentlich schon eingeplante Wahlsieg jetzt aber doch nicht kommt und Manuel Hagel doch noch stolpert und die Grünen am Ende vorne liegen. Was hätte das dann für eine Signalwirkung für die CDU auf das ganze Jahr gesehen und was würde das auch für Friedrich Merz persönlich bedeuten und seine Stellung innerhalb der Partei?
Also es wäre natürlich wirklich ein richtig, richtig schlechtes Signal, gar keine Frage, weil wie du gesagt hast, es ist im Prinzip eingepreist gewesen. Sie haben diesen Parteitag in Stuttgart extra für Manuel Hagel gemacht. Merz hat ihn da als den künftigen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg begrüßt. Also es war alles schon sehr, sehr selbstsicher. Da gab es keine Zweifel und hört man irgendwie auch immer noch, dass sie denken, das wird irgendwie noch reichen. Wenn man danach Plan B fragt, wird es eher still. Und nee, natürlich, das wäre für die CDU wäre das ein Albtraum, so dieses Denken, dass sie dann irgendwie auf, sag ich mal, mit diesem Rückenwind aus Baden-Württemberg da die anderen Landtagswahlen positiv bestreiten können, ist das eine. Und sie haben sich ja auch, wurde dann ja, oder wird ja auch immer noch gesagt, dann hätten wir 10 Ministerpräsidenten oder könnten 10 Ministerpräsidenten haben. Und was sie eben politisch da vor allem daraus ableiten, ist, dann haben wir so ein erneuertes Reformmandat. Und dann können wir na, vielleicht nicht durchregieren, aber sind einfach extrem gestärkt für die ganzen Reformen, die wir jetzt dieses Jahr alle noch anpacken wollen. Das wäre dann natürlich auf einen Schlag weg. Und dann musst du irgendwie diese Reformen irgendwie trotzdem noch machen. Hast aber eine Partei, die dann mit großer Sicherheit irgendwie nach den Ursachen fragen wird. Und die einen werden sagen, na guck mal, ihr wart viel zu aggressiv gegenüber den Leuten, also Stichwort Lifestyle, Teilzeit und Zahnersatz nicht mehr bezahlen oder Zahnbehandlung, wobei ja das bekanntlich ja von außerhalb oder am Rande der CDU kam, aber nichtsdestotrotz diese ganze Debatte um ihr müsst mehr arbeiten, also das wird da sicher noch mal aufgearbeitet werden. Und die anderen werden sagen, naja, ihr habt alle viel zu wenig reformiert und es ist alles nur Gerede und reformiert wird hier gar nicht richtig. Also diese Diskussion, die jetzt beim Parteitag da unter der Decke gehalten wurde, die wird dann so richtig aufbrechen und dann wird es richtig ungemütlich. Und dann wird sich der Bundeskanzler und Parteichef auch irgendwie nochmal neu sortieren und vielleicht auch nochmal neu erfinden müssen in dem Sinne, neu erfinden, das sagt sich immer so schön, aber ist sozusagen diese Diskussion um Kabinettsumbildung oder nochmal irgendwie das eigene Team nochmal irgendwie anders aufstellen, das wird dann sicher Thema werden, dass man einfach irgendwie sagt, wir müssen jetzt nochmal das Ruder herumreißen, weil ja eben tatsächlich dieses Jahr sehr viel auf dem Spiel steht, also politisch die ganze Reformdebatte, wobei mir immer noch schleierhaft ist, wie man vor Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt irgendwie mal kurz das Gesundheits- und Rentensystem umbauen will. Das hört sich wahnsinnig toll entschlossen an. In der Praxis sehe ich das ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wenn man selbst vor der Baden-Württemberg-Wahl eine Menge Diskussionen beim Parteitag abgebügelt hat. Also das wird alles noch sehr schwer und dann hast du tatsächlich natürlich so dieses, naja, den Kampf schlechthin da, um zu verhindern, dass ein AfD-Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt gewählt wird. Das ist schon einfach für das ganze Land wahnsinnig wichtige Sache. Und wenn du da eben nicht diesen politischen Rückenwind hast, sondern sozusagen selbst zerstritten bist, naja, also woher soll dann die Aufholjagd in Sachsen-Anhalt kommen? Kann aus sich heraus geschehen, theoretisch, wenn der Sven Schulze da irgendwie gut performt und gut ankommt. Aber natürlich brauchst du eigentlich sozusagen einen massiven Rückenwind aus Berlin und von der Bundespartei. Und der würde dann zumindest sehr schwer wiederherzustellen. Und Friedrich Merz müsste sich irgendwie was ganz Neues einfallen lassen.
Könnte vielleicht ein umgedreht gedacht dann Wahlsieg in Mainz ein kleines Pflaster auf diese Wunde sein? Oder würde man dann andererseits genau diese Probleme in die SPD tragen und damit die Koalition noch weiter destabilisieren?
Naja, es gab ja tatsächlich in der CDU so in der Gewissheit, unsere 10 Ministerpräsidenten sind nur noch wenige Wochen entfernt, so ein bisschen auch den Gedanken, oh Mensch, aber die arme SPD, wenn sie dann Rheinland-Pfalz auch verliert, dann wird ja die Bundespolitik oder wird sie in der Berliner Koalition ungemütlich, also heimlich würden wir es ihnen vielleicht doch gönnen, wenn sie dann Rheinland-Pfalz doch bekommen, dann hätten wir halt nur 9 Ministerpräsidenten. Wenn jetzt Baden-Württemberg auch verloren geht, dann kann man sich schon nochmal vorstellen, dass sie dann versuchen werden, in Mainz, oder also in Rheinland-Pfalz, einfach nochmal, vielleicht nochmal einen härteren Wahlkampf gegen die SPD auf den letzten Metern, was dann wiederum in Berlin natürlich vielleicht auch nicht so gut ankommt, wenn man sich jetzt aktuell anschaut, wie unglücklich zum Beispiel die SPD einfach darüber ist, wie jetzt Merz auf den Irankrieg, Stichwort Völkerrecht, reagiert hat. Also da ist ja auch, und vor der ganzen Reformdebatte, also das ist ja im Augenblick irgendwie, haben sich da alle ganz gut zusammengerauft, aber da ist ja natürlich, da braucht es nicht so viel, um den Laden irgendwie neu anzuzünden. Und wenn es jetzt da irgendwie einen erbitterten Wahlkampf gäbe oder so, könnte das da natürlich auch mit reinspielen. Also ja.
Blicken wir noch auf die Grünen im Bund, die ja in der Opposition bisher jetzt nicht so eine überzeugende Figur abgegeben haben. Aber welche Auswirkungen könnte ein Wahlsieg von Cem Özdemir in Stuttgart tatsächlich auf die grüne Bundespolitik haben? Winfried Kretschmann wäre dann auf einmal kein One-Hit-Wonder mehr, du hast das ja gerade auch schon angedeutet, sondern dann hätten wir wirklich eine strukturelle Stärke der Realo-Grünen in Baden-Württemberg. Würde das die Realo-Kräfte auch im Bund wieder stärken und das interne Koordinatensystem so ein bisschen verschieben?
Müsste es sicherlich. Also man hat ja jetzt irgendwie in den vergangenen Monaten so ein bisschen Eindruck gehabt, dass das so ein bisschen aufgeweicht werden soll. Ich meine, man hat ja in der Parteispitze mit Franziska Branden aus Baden-Württemberg ja eigentlich so eine bekennende Realpolitikerin, die ja viele Jahre immer dafür geworben hat, innerhalb der Grünen mehr Baden-Württemberg zu wagen sozusagen. Gleichwohl ist das jetzt auf Bundesebene, ging es jetzt eher so ein bisschen in die andere Richtung, in Abgrenzung zu Habeck und Baerbock, die das ja postuliert hatten, wir wollen die linke Volkspartei werden und wir wollen aber ja so ein bisschen ausgreifen und pragmatisch sein. Ich meine, viele haben das so gar nicht wahrgenommen, das ist mal das eine, aber innerparteilich ist, glaube ich, schon der Abschied von dieser Ära, ja, mit dem zumindest ja bisschen mehr Fundi verbunden, nehme ich mal an. Und insofern, natürlich wäre das ein Riesensignal, wenn jetzt, sage ich mal, dieser ausdrücklich mittige Kurs von Özdemir gewinnen würde und tatsächlich Baden-Württemberg auch in der Nach-Kretschmann-Ära grün bleiben sollte. Natürlich, ja, das würde die Diskussion natürlich einfach nochmal befeuern. Und ich meine, es gibt ja genug Beispiele dafür, dass es klappt, also was weiß ich, mit Mona Neubauer in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen. Also es ist ja nicht so, dass dieser Politikansatz tot ist, sondern eigentlich immer noch relativ erfolgreich. Und wenn man das jetzt, wenn das in Baden-Württemberg bestätigt werden sollte, dann denke ich, wird das auf jeden Fall nochmal eine politische Verschiebung bei den Grünen auslösen. Und personell wäre es natürlich ohnehin so, ich meine, mal abgesehen davon, dass es für Özdemir natürlich so eine Art Erfüllung seines Lebenstraums wäre, quasi in seiner Heimat als türkischstämmiger Ministerpräsident zu werden, das ist natürlich sozusagen sein persönlicher Traum schlechthin. Und gleichzeitig hätte natürlich, so wie Kretschmann ja in der Bundespolitik oder in der Bundespartei auch ein Gewicht hatte, obwohl er letztlich ja nicht wirklich in die, sag mal, in der Bundesspitze so super aktiv mitgemischt hat, gibt es ja die ganzen Abstimmungsrunden mit den Ländern und natürlich ist er über diesen Weg, hat er natürlich Einfluss gehabt und den auch geltend gemacht. Ich glaube, am Schluss hat er immer weniger Lust drauf und hat dann nur noch sozusagen den genervten Kommentator von der Seite gegeben. Aber
das wäre bei Özdemir ja wahrscheinlich anders. Ich meine, er hat eine bundespolitische Karriere hinter sich. Er war lange, ich glaube, über 10 Jahre Parteichef.
Genau.
Ich glaube, dass er da schon noch ein Interesse daran hat, in welche Richtung sich die Bundespartei als Ganzer bewegt.
Genau, das könnte ich mir auch vorstellen, dass es da schon einen Unterschied gibt. Ich glaube schon auch, dass Kretschmann hatte das auch lange in meiner Beobachtung, aber irgendwann ist es ihm, glaube ich, einfach so abhanden gekommen. Da hat es sich, glaube ich, so in seiner Rolle des Kauzes aus dem Süden irgendwie gefallen und hat dann da irgendwie immer einen rausgehauen. Aber tatsächlich, genau, eben mit der Historie, dass Cem Özdemir da selber lange Parteichef war und natürlich die Strukturen kennt und da auch vernetzt ist und vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, wie das immer so ist, so ein bisschen Eitelkeit ist dem ja auch nicht fremd und so vielleicht so im Rückblick, naja, so meine Zeit, vielleicht wurde die da so ein bisschen unterbewertet. Das möchte ich nochmal zeigen, wie ich auch hier die Grünen prägen kann und so. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch ein gewisses Interesse gibt, da auch mitzuspielen. Als Ministerpräsident müsste er es ja ohnehin, da bist du ohnehin in der Position, irgendwie bundespolitisch in Erscheinung treten zu wollen. Aber es würde wahrscheinlich auch für die Partei gelten, wäre auch mein Tipp.
Du hast ja gerade schon eine vorsichtige Prognose gewagt, dass Özdemir am Ende vorne liegt. Sonntag um 18 Uhr sind wir schlauer. Vielleicht eine abschließende Einschätzung zu Özdemir und Hagel. Glaubst du, einer wird unter dem jeweils anderen Minister in der neuen Regierung?
Könnte mir vorstellen, dass bei Özdemir vielleicht eher nicht so scharf drauf ist. Ja, scharf sind beide sicher nicht drauf. Obwohl, ich könnte mir vorstellen, dass es beide machen.
Und dann als
Vizeministerpräsident. Ja, als jeweiliger irgendwie Superminister da irgendwie mit wichtigen Ressorts betraut was machen. Aber wobei ich sagen würde, Özdemir vielleicht im Zweifel eher weniger Bereitschaft da als bei Hagel.
Könnte ich mir auch vorstellen. Wie gesagt, am Sonntag sind wir schlauer, beziehungsweise was dann die Koalitionsverhandlungen geht, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber ich danke erstmal bis hierhin, lieber Christopher. Schön, dass du da warst.
Gerne.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.